SRF 1.
SRF 1. Buchzeichen.
Das Schöne an Büchern ist, man kann nicht nur in fremde Welten abtauchen, sondern auch in vergangene. Und tatsächlich entführt sie unser Literaturredakteur Felix Münger heute in die Vergangenheit. Und zwar mit zwei neuen Romanen, die die Spur aufnehmen von Menschen, die in früheren Epochen gelebt haben.
Und der eine von diesen beiden Romanen, der ist von der deutschen Autorin Natascha Wodin. Und er nimmt uns mit in die erste Hälfte vom 20. Jahrhunderts, in die fürchterliche Zeit vom Stalinismus und vom Zweiten Weltkrieg. Es ist eine Lektüre, die mir so nahe gegangen ist, wie schon lange kein Buch mehr, muss ich sagen. Und der zweite Roman, der ist vom belgischen Schriftsteller Stefan Hertmans. «Die Fremde» ist der Titel dort. Und das Buch erzählt die Geschichte von einer jungen Frau im Mittelalter, zur Zeit der Kreuzzüge. Und auch das ist ein Buch, das mich enorm gepackt hat.
Eine Schriftstellerin und ein Schriftsteller entschlüsseln die Vergangenheit und bringen sie uns so näher. Sind wir doch gespannt. Am Mikrofon begleitet sie den Mike Lamar.
Here we are,
Sie hören SRF 1 mit der Literaturstunde Buchzeichen. Ich nehme schwer an, die allermeisten von Ihnen wissen, wer die Eltern sind oder gewesen sind. Und wissen auch sonst so einiges über die Wurzeln und die Abstammung. Spätestens als Erwachsene fängt man sich ja dafür an interessieren. Es gibt aber auch Menschen, die so Fragen nicht ohne weiteres beantworten können, die beispielsweise ihre lieblichen Eltern nie gekannt haben. Und das trifft auch auf die 71-jährige Berliner Schriftstellerin Natascha Wodin zu. Sie hat scheinbar wenig gewusst über ihre Mutter, bis sie angefangen hat recherchieren und dabei ganz verrückte Geschichte entdeckt hat. Über ihre Suche nach ihrer Herkunft hat Natascha Wodin ein Buch geschrieben. Sie kam aus Mariupol, erst letzte ausgezeichnet mit dem sehr renommierten Leipziger Literaturpreis. Felix Münger von der SRF Literaturredaktion, was macht denn das Buch so speziell?
Es ist ein Buch, das sich sehr subtil und mit einer eingängigen und einfühlsamen Sprache an die Lebensgeschichte von der Natascha Wodin, ihrer Mutter, antastet. Das Buch ist umso berührender, weil es eben um eine wahre Geschichte geht. Und es ist eine Geschichte, und ich finde, auch das macht eben das Buch besonders, wo zeigt, wie sich historische Ereignisse wie der Stalinismus oder eben der Zweite Weltkrieg, wo wir eigentlich nur noch aus den Geschichtsbüchern kennen, konkret und eben sehr fatal auf einzelne Menschen haben können auswirken.
Berührend, wahr, fatal. Ich denke, du machst uns all gewundrig. Auf dem Umschlagtext habe ich gelesen, die Suche nach der Spur von der Mutter hat die Autorin in die Ukraine geführt, und zwar in das von der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts. Was ist das genau für eine Geschichte?
Natascha Wodin, also ihre Mutter, die ist 1920 in der Ukraine geboren, in Mariupol am Asowschen Meer. Das Asowsche Meer, das ist ein Ausläufer im Norden vom Schwarzen Meer, und 1920, das war kurz nachdem, wo im damaligen Russland in der Oktober Revolution Kommunisten um den Lenin an die Macht gekommen sind. Und Natascha Wodin, ihre Mutter, die hat als kleines Mädchen erlebt, wie die Kommunisten gewütet haben. Und dann hat sie den Bürgerkrieg erlebt. Und sie hat dann als junge Frau aus Grauen vom Stalinismus müssen miterleben. Und dann war noch nicht genug. 1941, im Zweiten Weltkrieg, hat ja Hitler bekanntlich die Sowjetunion überfallen. Und auch das hat das Schicksal von dieser Mutter einmal mehr furchtbar geprägt. Sie ist dann von den Nazis nach Deutschland verschleppt worden. Und sie hat in einem deutschen Rüstung Konzern müssen Zwangsarbeit leisten. Wie durch ein Wunder hat sie die lange Zeit als Arbeitssklavin der Nazis überlebt. Sie hat geheiratet, und nach dem Krieg ist dann eben die Tochter, die heutige Autorin Natascha Wodin, auf die Welt gekommen.
Und wie ist es möglich, dass die Natascha vom unglaublich harten Los von der Mutter nichts gewusst hat?
Als ich Natascha Wodin getroffen habe, hat sie mir erzählt, dass ihre Mutter vom Schrecken, den sie erlebt hat, schlicht zu stark traumatisiert war.
Es ist ja bekannt, dass auch in Deutschland die Kriegsgeneration oft nicht über die Vergangenheit gesprochen hat. Also dieses Schweigen, das ist ja oft beschrieben worden, das scheint typisch zu sein für Menschen, die sehr Schreckliches erlebt haben, die können nicht sprechen. Also in meinem Vater war das sowieso alles verschlossen wie in einem Tresor, der hat gar nichts erzählt. Meine Mutter hat schon ein bisschen erzählt, aber man muss ja bedenken, ich war ein Kind, und einem Kind kann man solche Dinge nicht erzählen, ein Kind versteht das nicht.
Und tatsächlich ist die Mutter an dem, was sie erlebt hat, psychisch zerbrochen. Sie hat 1956 Suizid begangen. Also Natascha Wodin hat ihre Mutter schon gekannt, aber wo sie gestorben ist, ist sie gerade mal 11 gewesen. Und das ist natürlich für die Autorin eine schlimme Erfahrung gewesen. Sie ist ab dann praktisch allein auf sich gestellt gewesen. Und das eben auch darum, weil der Vater sich nicht um sie gekümmert hat. Auch er ist ein ehemaliger Zwangsarbeiter gewesen. Er hat sich dann aber in Alkohol geflüchtet und seine Tochter in ein Kind daheim abgeschoben. Natascha Wodin ist dann tatsächlich im Heim aufgewachsen und hat dann in jungen Jahren zuerst als Übersetzerin gearbeitet. Und als sie dann 35 war, ist sie Schriftstellerin geworden, und seither hat sie eine ganze Reihe von Romanen geschrieben.
Gehen wir nochmal zurück in die Zeit gerade nach dem Krieg. Wenn ich richtig verstanden habe, ist Natascha Wodin, ihre Familie nach der Befreiung in Deutschland geblieben. Warum sind sie damals nicht zurück in ihre Heimat in die Ukraine?
Ja, wie sie eben da damit auch ihr Leben riskiert hätten. Aber das ist ein Kapitel von der Geschichte, das heute eigentlich fast unfassbar ist. Der sowjetische Diktator Josef Stalin hat die ehemaligen Zwangsarbeiter hart bestraft. Und zwar darum, weil man gesagt hat, das seien Verräter, weil sie eben für die Nazis gearbeitet haben. Das war natürlich Zynismus pur, weil die Millionen von Menschen, die da betroffen waren, die sind ja zur Zwangsarbeit, wie es der Name sagt, gezwungen worden. Aber das hat nichts daran geändert, dass die Familie in Deutschland bleiben musste. Aber auch das war erneut keine schöne Erfahrung für die Familie. Auch das beschreibt auch hier in ihrem Buch sehr eindrücklich. Die ehemaligen Zwangsarbeiter haben im Nachkriegsdeutschland als sogenannte DPs gegolten, als Displaced Persons. Also das ist so ein technischer Begriff und dahinter versteckt sich eben, dass das Menschen sind, die verschleppt worden sind, die heimatlos sind. Dazu haben zum Beispiel auch Jüdinnen und Juden gehört, die das KZ überlebt haben. Und all die Menschen sind im Nachkriegsdeutschland recht eigentlich unwillkommen gewesen. Man hat es zuerst in Lager untergebracht und dann hat man dann so ghettoähnliche Neubausiedlungen zum Teil gebaut. Aber das Ganze ist völlig ärmlich gewesen und die Menschen sind auch von der Gesellschaft völlig isoliert gewesen. Und Natascha Wodin beschreibt die Situation, die sie hier als Kind erlebt hat und wo eben zum Teil die Mutter auch noch gelebt hat, wie prekär die war. Und das beschreibt sie an einer Stelle sehr eindrücklich. Natascha Wodin liest uns diesen Ausschnitt gerade mal selber vor.
Die längste Zeit meines Lebens hatte ich gar nicht gewusst, dass ich ein Kind von Zwangsarbeitern bin. Niemand hatte es mir gesagt, nicht meine Eltern, nicht die deutsche Umwelt, in deren Erinnerungskultur das Massenphänomen der Zwangsarbeit nicht vorkam. Jahrzehntelang wusste ich nichts von meinem eigenen Leben. Ich hatte keine Ahnung, wer all die Leute waren, mit denen wir in verschiedenen Nachkriegsghettos zusammenwohnten, wie sie nach Deutschland gekommen waren, all die Rumänen, Tschechen, Polen, Bulgaren, Jugoslawen, Ungarn, Letten, Litauer, Aserbaidschaner und viele andere, die sich trotz babylonischer Sprachverwirrung irgendwie untereinander verständigten. Ich wusste nur, dass ich zu einer Art Menschenunrat gehörte, zu irgendeinem Kehricht, der vom Krieg übrig geblieben war.
Ganz verrückt, Menschenunrat, Kehricht, um ihr Wort zu brauchen, wo vom Krieg übrig geblieben ist. Das der Natascha Wodin, ihre Erinnerung an ihre Kindheit. Wir haben es gehört, sie hat ihre Mutter früh verloren und ab dann nichts mehr erfahren über der ihre Herkunft. Jetzt aber, ein halbes Jahrhundert später, hat sie das Geheimnis von ihrer Herkunft gelüftet. Felix Münger, wie genau ist es da dazu gekommen?
Natascha Wodin hat mir erzählt, dass das Nichtwissen über die eigene Mutter sie eigentlich ihr ganzes Leben lang geplagt hat. Und sie hat dann auch immer wieder nachgeforscht, zum Beispiel über den Suchdienst vom Roten Kreuz, oder sie ist in Archiv gegangen, hat dort nachgefragt, ob es echt irgendeine Spur gäbe, die man könnte verfolgen, aber es war überall Fehlanzeige. Und dann, entscheidend ist, an einem Abend war, im Jahr 2013, Natascha Wodin ist an ihrem Computer gesessen und hat mal die russischsprachige Google-Maschine aufgemacht. Sie hat ja sehr gut Russisch gelernt zuhause, weil ja die Eltern aus der Ukraine gestammt sind. Und sie hat dann in die Google-Suchmaschine einfach mal so aufs Geratenwohl hin den Namen von der Mutter eingetippt. Und dann, oh Wunder, es hat einen Treffer gegeben, das erste Mal. Und zwar in einem Archiv in Mariupol, dort war der Name verzeichnet.
Naja, das war, also erstmal habe ich es nicht geglaubt, beziehungsweise meine Mutter hat so einen Allerweltsnamen, Evgenia Jakovlevna Ivaschenka, also so heißen sehr viele in der Ukraine, und ich habe natürlich erstmal geglaubt, dass das eine Namensschwester ist, eine zufällige Namensgleichheit. Und dann habe ich also noch etwas tiefer gebohrt und dann habe ich gesehen, 1920 geboren in Mariupol, und es sah so aus, dass sie das ist. Also das war für mich einer der unfassbarsten Momente meines ganzen Lebens, glaube ich.
Und jetzt hat es also auf einmal eine Spur gegeben, und Natascha Wodin beschreibt das in ihrem Buch, wie sie jetzt in ein regelrechtes Fieber geraten sind, jetzt endlich mehr zu erfahren. Und geholfen hat ihr da dabei ein Archivar in der Ukraine. Das der hat sie nicht gekannt, aber das war so ein Genealogie-Freak gewesen, und der hat ihr einfach geholfen, weil ihn auch die Geschichte interessiert hat, und man hat da hin und her gemeldet. Und mehr sind dann da Informationen zusammengekommen über die Mutter und dann auch über die ganze Familie. Und die Suche liest sich dann in dem Buch in wirklich wie ein Thriller. Wir erleben da als Leserinnen und Leser gewissermaßen live mit, wie sich das Bild mehr und mehr zusammensetzt. Wir erfahren, dass eben die Mutter von der Natascha Wodin ursprünglich aus einer sehr vermögenden Adelsfamilie in der Ukraine gekommen ist, die dann von den Kommunisten brutal enteignet worden ist nach der Revolution 1917. Wir lesen dann, wie die Familie unter dem Wüten und dem Terror zur Zeit von Stalin gelitten hat. Also einzelne Familienmitglieder sind da in Gulag, in die Gefangenenlager verschleppt worden. Und dann eben, wie 1941 der Hitler die Sowjetunion überfällt und Natascha Wodin, ihre Mutter, als Zwangsarbeiterin nach Deutschland verschleppt worden ist.
Natascha Wodin hat also spät doch noch sehr viele Antworten gefunden. Hat es am Ende des Buches aber trotzdem noch offene Fragen für Sie und für die Leser?
Ja, und das ist eine auch von den grossen Stärken von dem Buch, dass eben Natascha Wodin auch die Fragen, die sie nicht klären kann, thematisiert. Also beispielsweise, wie sich jetzt ihre Eltern genau kennengelernt haben oder was genau jetzt aus ihren Onkel und Tante geworden ist. Und in diesen Situationen probiert sie in ihrem Buch, sich ihre Vorfahren sich einzufühlen und zu verraten, was haben dich die in der einen oder anderen Situation gedacht? Was haben sie da vielleicht genau gemacht? Was sind die Motive gewesen? Und alles, was unsicher ist, das macht Natascha Wodin aber transparent. Also sie tut nicht so, wie sie jetzt alles wüsste. Sie dichtet nicht einfach so blind drauf los. Und generell kann man sagen, dass das ein Buch ist, das eben keine lineare Geschichte erzählt, von A bis Z, sondern eins, das eben die Suche nach den Worten ins Zentrum stellt und eben auch sie als Person, Natascha Wodin, ins Zentrum stellt. Und genau das, finde ich, macht der Roman eben zuletzt so grossartig.
Ja, Sie hören es, der Felix Münger ganz begeistert vom Roman «Sie kam aus Mariupol» von der Berlinerin Natascha Wodin. Ein besonders eindrücklicher Ausschnitt daraus, gerade als nächstes, da im SRF 1 Buchzeichen. China Crisis haben Sie gehört, hier auf SRF 1. Die Suche nach der Mutter, die sich früh das Leben genommen hat, das ist das Thema von der Natascha Wodin, ihrem preisgekrönten Buch «Sie kam aus Mariupol», wo wir es als erstes davon haben, hier im Buchzeichen. Die Wahrgeschichte von einer Frau, die 1920 in der Ukraine geboren worden ist und wo dann die Nazis im Krieg als Zwangsarbeiterin auf Deutschland verschleppt haben. Nachdem uns Natascha Wodin vorhin von ihrer Suche nach ihren Wurzeln erzählt hat, hat, liest sie jetzt einen Ausschnitt aus «Sie kam aus Mariupol» vor. Felix Münger, was für eine?
Ja, diese Stelle, wo sie für mich sehr eindrücklich vom unmenschlichen Alltag der Zwangsarbeiter im Dritten Reich erzählt. Also Natascha Wodin, ihre Mutter, hat in einer Rüstungsfirma vom Flick-Konzern zu Leipzig schuften. Und sie ist ein Einzelbeispiel von insgesamt über 20 Millionen Menschen, die die Nazis während dem Krieg als Zwangsarbeiterinnen und Zwangsarbeiter eingesetzt haben.
Wie schafft sie es nicht zusammenzubrechen? Tag für Tag, 12 Stunden am Fließband, 6 Tage die Woche, bei Engpässen auch am Sonntag. Dabei ist sie stark geschwächt vom Hunger, von den unruhigen, kalten Nächten in der überfüllten, von Ungeziefer wimmelnden Baracke. Und sie macht nicht irgendeine Arbeit, sondern muss sich an der Montage von Kriegsflugzeugen beteiligen, die gegen ihre eigenen Landsleute eingesetzt werden, um sie zu töten. Das Aufsichtspersonal hat Züchtigungsrecht. Wahrscheinlich wird sie nicht selten geschlagen, weil sie zu langsam arbeitet. Vereinzelt gibt es Saboteure, die ihr Leben riskieren, indem sie bei der Arbeit absichtlich Fehler machen, um der deutschen Kriegsindustrie zu schaden. Meine verängstigte, nervenschwache Mutter gehört wohl kaum dazu. Sie wird eher darum bemüht sein, sich so angepasst wie möglich zu verhalten, nicht aufzufallen. Diese Haltung ist ihr wahrscheinlich schon in Mariupol zur zweiten Natur geworden, nicht auffallen als Überlebensstrategie. Zum Alltag aller gehören Schikanen und Strafen und am meisten leiden die in der Rassenhierarchie ganz unten stehenden Ukrainer, die als noch fauler, arbeitsscheuer und verschlagener gelten als der Rest der Ostarbeiter. Die slawischen Arbeiter wohnen in den schlechtesten Baracken, bekommen die geringste Bezahlung und die miserabelste Verpflegung. Ihre Hauptnahrung ist sogenanntes Russenbrot, das aus Roggenschrot, Zuckerrübenschnitzen, Strohmehl und Laub besteht und Erkrankungen des Magen-Darm-Trakts verursacht. Um trotz dieser Hungerrationen noch mehr Leistung aus den Arbeitern herauszupressen, wird die sogenannte Leistungsernährung eingeführt. Wer mehr arbeitet, bekommt mehr zu essen. Das verursacht der Firma Flick keine Mehrkosten, da nur eine Umverteilung stattfindet. Das, was die Leistungsstarken zusätzlich bekommen, wird den Schwächeren von der Ration abgezogen. Dadurch werden sie zwangsläufig noch schwächer, können noch weniger leisten und geraten in eine gefährliche Abwärtsspirale. Das nimmt Flick in Kauf. Nachschub an Menschenmaterial ist jederzeit zu haben, frische, noch unverbrauchte Arbeitskräfte aus den besetzten Ländern.
Natascha Wodin mit dem Ausschnitt aus ihrem neuen Roman «Sie kam aus Mariupol». Um die Forschung von der Vergangenheit geht es auch im nächsten Roman. Mit der Spurensuche nach einer jungen Frau, die im Mittelalter lebt und dort Opfer wird vom religiösen Wahn der Kreuzritter. Da im Buchzeichen.
Don't pretend, my baby, that everything's alright. Cause I can see in your eyes your pain deep inside. Still there is a place, yeah, where you can be free. Just open up your heart, baby, and let me take you with me. Cause from the bottom of my heart, I love you. From the bottom of my heart, I care that our love never dies. Our tears always dry. This time it won't be in vain. From the bottom of my heart, I trust you. From the bottom of my soul, I have faith that our love never. Been this way before, yeah. But you don't have to worry, baby. My love, I'll always show. From the bottom of my heart, I love you. From the bottom of my heart.
From the bottom of my heart, I love you. And from the bottom of my heart, I care. That our love never dies, our tears always dry. This time it won't be in vain. From the bottom of my heart, I trust you.
Schöne Musik von den Nubia da auf SRF 1 und jetzt dann gerade die Pink Floyd, zuerst aber. SRF Verkehrsinfo von 14.31 Uhr auf der Nord-Süd-Achse, ca. 2 km Stau vor dem Gotthardtunnel Richtung Norden, Wartezeit rund 30 Minuten. In der Region Zürich stockender Verkehr auf dem Nordring Richtung St. Gallen und ein Hinweis für die Region Bern. Infolge der BH Frühlingsmesse sind sämtliche Parkplätze im Bereich Wankdorf belegt. Besucher werden gebeten, mit dem ÖV anzureisen.
No dark sarcasm in
Bücher, die uns mit ihrem Sog in die Vergangenheit hineinziehen, da im Buchzeichen auf SRF 1. Während wir vorhin in der Ukraine, respektive in Deutschland, während dem Zweiten Weltkrieg und unmittelbar danach sind, geht die Reise jetzt fast 1000 Jahre weit zurück ins Mittelalter. Am belgischen Schriftsteller Stefan Hertmans sein neuer Roman «Die Fremde» spielt im 11. Jahrhundert. In einer Welt von Klöster, Ritter und vom ersten Kreuzzug. Das Buch ist jetzt auf Deutsch rausgekommen. Felix Münger, SRF-Literaturredakteur. Was hat dich an diesem Roman fasziniert?
Dass er enorm packend von der Zeit, von der Kreuzzüge erzählt. Also von einer Zeit, wo Europa von einem regelrechten religiösen Wahn ergriffen worden ist. Und der Roman von Stefan Hertmans ruft damit eben auch in Erinnerung, dass der religiöse Fanatismus keine Erfindung von heute ist, von islamistischen Terroristen. Es hätte ihn schon lange vorher gegeben auf christlicher Seite.
Wir wissen schon, wann er spielt, aber noch nicht wo genau.
Zu Frankreich. Es ist auch dort, wo der damalige Papst, Urban II. Im 11. Jahrhundert zum ersten Kreuzzug aufgerufen hat. Die christlichen Ritter, sie sollen ins heilige Land ziehen und dort gegen die angeblich ungläubigen Muslime in die Schlacht gehen. Es gibt also einen latinischen Schlachtruf. Deus lo volt ruft man sich dazu. Das ist überliefert. Gott will der Krieg. Und es bildet sich dann her mit Kreuzrittern, mit Tausenden von religiösen Fanatikern. Und die Kreuzritter richten im Gebiet vom heutigen Israel dann grässliche Blutbäder an. Aber eben nicht bloß oder nicht erst dort, sondern schon vor der Abreise in Europa, auch in Frankreich. Und die Gewalt von diesen Kreuzrittern richtet sich ganz besonders gegen Jüdinnen und Juden. Sie gelten eben dort mal wie die Muslime als Feind vom wahren Glauben, vom christlichen Glauben. Es gibt furchtbare Pogrome und das Geschehen, erzählt der Stefan Hertmans an der Figur von einer jungen Frau mit dem Namen Victis Adelais, die fatalerweise mitten rein in die Viren der Kreuzzüge geraten.
Du erzählst also so eindringlich, als ob es diese Frau tatsächlich gegeben. Erzählt jemand auch das Buch eine wahre Geschichte?
Ja, die Victis Adelais, die hat es wirklich gegeben. Allerdings weiss man nicht besonders viel über sie. Geboren ist sie vermutlich in Rouen, in Nordfrankreich. Und irgendwann verliebt sie sich dann in einen gewissen David. Der Name ist beleidigt. Victis Adelais nicht. Das ist eine Erfindung von Stefan Hertmans. Das Problem damals war, bei der Liebe von den beiden, dass der David jüdisch war. Und weil das dort mal nicht geht, sich als Christin mit einem Jude einzulassen, flüchtet dann die Victis Adelais mit ihrem Geliebten unter abenteuerlichen Umständen bis nach Südfrankreich. Die beiden verstecken sich in einem kleinen Bergdorf in der Provence, in Monieux, das ist nördlich von Marseille, und dort können sie dann bleiben. Die Victis Adelais konvertiert zum Judentum, also vom Christentum zum Judentum. Sie nimmt jetzt einen jüdischen Namen an. Sie heisst jetzt Hamutal. Sie heiratet ihren David und es kommen dann auch drei Kinder auf die Welt. Aber eben dann ruft der Papst zum ersten Kreuzzug auf.
Und Miranes selbst verändert für die Familie alles.
Ja, es ist so, der Kreuzzug wird für die Familie eine einzige Katastrophe. Und zwar eben darum, wie sie ja Juden sind und sie darum als Feind gelten vom wahren Glauben. Und tatsächlich zieht an einem Tag ein Heer mit fanatischen Kreuzrittern auch durch das Bergdorf Monieux und sie richtet ein fürchterliches Judenpogrom an, also ein Massaker. Die Victis Adelais überlebt zwar, aber der David kommt ums Leben und auch die Kinder werden von den Kreuzrittern entführt. Lassen wir doch gerade mal rein, den Roman. An die Stelle, wo der Stefan Hertmans das Judenpogrom im südfranzösischen Monieux beschreibt.
Spätestens jetzt wird den Einwohnern klar, dass sie verloren sind. Das Dorf ist vollkommen in Beschlag genommen. Ritter und Reiter drängen sich durch die Gassen, schieben die Bewohner einfach zur Seite. Die vor Todesangst zitternden Dorfbewohner ziehen sich in ihre Häuser zurück. Gegen Mitternacht steht der Mond hoch am Himmel und wirft sein bleiches Gesicht auf die Felswand. Sie wirkt gespenstisch, voller bizarrer Formen. Im jüdischen Viertel kommt es vor der Synagoge erneut zum Wortwechsel. Dort liegen die jüdischen Bewohner des Dorfes bereits auf ihrem Lager. Kurze Zeit später hören sie, wie das Eingangstor zur Synagoge von außen verrammelt wird. Schwere Gegenstände werden durch die Gasse herbeigerollt, Balken gegen das Tor gestemmt. Von allen Seiten ertönen Rufe. Dann riecht es verbrannt. Man hat vor dem Tor einen Brand gelegt. Rauch dringt durch ein schmales Fenster ins Innere. Die Menschen erwachen und fangen an zu beten. Die Kinder weinen. Die Mütter wiegen sie in den Armen. Draußen herrscht inzwischen großer Aufruhr. Schwerter klirren, man schreit und lallt. Wir werden sie bei lebendigem Leibe verbrennen, die Mörder unseres Heilands, ruft einer. Gejohle, Pfiffe, Geschrei und Gesang. Deus lo volt. Rhythmisch wird gegen das bereits in Flammen stehende Tor gehämmert. Die Menschen in der Synagoge geraten in Panik, rennen zum Eingangstor, begreifen, dass sie in der Falle sitzen. Im Innern der Synagoge bewaffnen sich die kräftigeren Männer mit schweren Gegenständen und eilen zur brennenden Vordertür, um sie aufzubrechen. Die Flammen züngeln bereits ins Innere. Kurze Zeit später gibt es Eingangstor nach. Die Männer rennen hinaus, direkt in die Schwerter und Lanzen. Nun ist kein Halten mehr. Ein Massaker nimmt seinen Lauf. Es dauert bis in den Morgen. Deus lo volt. Als der Morgen graut, kehrt Ruhe ein. Überall liegen Leichen. In der Synagoge schwelt noch das Feuer. Das jüdische Viertel ist ein einziger Schutthaufen. Und zwischen den durcheinanderliegenden, entstellten Körpern schnüffeln Hunde. Erst jetzt erwacht Hamutal aus ihrer Schreckstarre. Sie denkt an ihre Kinder, an David. Ihr Herz beginnt zu jagen. Sie steigt den Weg hinab, sieht die Leichen, stürzt durch die Gassen, ist außer sich vor Angst, ruft nach den Kindern und steht plötzlich vor Davids verstümmelter Leiche, halb verborgen unter anderen Leichnamen. Sie sinkt auf die Knie und weint wie eine Besessene. In der morgendlichen Stille klingt es wie das Heulen eines Tieres. Im Dorf rührt sich nichts. Im Tal wiehern die Pferde. Die ersten Sonnenstrahlen, die über den Hügelkamm gelangen, werfen ein grelles Licht auf die Schrecknisse der Nacht.
Ja, definitive Beschreibung, die unter die Haut geht, auch wenn das alles vor rund einem Jahrtausend stattgefunden hat. Die Victis Adelais oder eben Hamutal bleibt ganz alleine zurück. Felix Münger, findet sie nach dieser Katastrophe trotzdem noch irgendwie einen Weg zurück ins Leben?
Ja, sie probiert es mindestens. Und das Wichtigste in dieser Situation ist für sie, ihre Kinder zu finden, weil die Kreuzritter haben sie ja mitgenommen und sie beschließt dann, diesen fanatisierten christlichen Ritter nachzureisen. Und sie bricht zu einer enorm beschwerlichen, aber auch sehr abenteuerlichen Reise auf. Und die Reise führt sie bis nach Kairo in Ägypten. Aber mehr möchte ich jetzt da gar nicht verraten.
Eine ganz verrückte Geschichte. Es scheint, als dürfte die Fremde nicht nur Historikerinnen und Historiker ansprechen.
Auf jeden Fall. Also, wir haben es ja im Ausschnitt jetzt gehört. Der Stefan Hertmanns erzählt da sehr plastisch. Man kommt dieser Victis Adelais oder eben Hamutal sehr näher. Man empfindet mit, was sie fühlt. Zum Beispiel ihren Schmerz, wo sie ihre Kinder nicht mehr hat. Und das Mitgefühl für die Figur, das zieht sich durch den ganzen Roman durch. Es ist ein Buch, das enorm ans Herz geht. Und ich denke auch für Leute, die sich sonst nicht besonders das für Geschichte interessiert.
«Die Fremde», das neue Buch also vom flämischen Autor Stefan Hertmanns. Spannend, wie die bewegende Geschichte von der Victis ist, auch wie der Roman überhaupt entstanden ist. Und der Autor selber sagt uns zum Abschluss vom Buchzeichen «Wie». Genau, so viel vorweg. Der Stefan Hertmanns hat für sein Buch mit dem Auto durch ganz Frankreich müssen fahren, mit gerade mal etwa 30 Stundenkilometer. Und das bringt uns gerade noch zu dem da. SRF Verkehrsinfo von 14.44 Uhr in der Region Zürich auf dem Nordring Richtung Bern. Stau wegen eines Pannenfahrzeugs zwischen Seebach und Affoltern.
The station just when it was due. I must have read the morning paper going into town and having gotten through the editorial, no doubt I must have frowned. I must have made my desk around a quarter after nine.
on dragging through the business of the day without really knowing anything. I hid a part of me away. At 5 I must have left. There's no exception to the rule, a matter of routine. I've done it ever since I finished school. A train back home again. Undoubtedly I must have read the evening paper then. Oh yes, I'm sure my life was well within its usual frame the day before you came. My front door at 8 o'clock or so, and stopped along the way to buy some Chinese food to go. I'm sure I had my dinner watching something on TV. There's not, I think, a single episode of
«The Day Before You Came». Im SRF 1 Buchzeichen heute mit Büchern, mit bewegenden und wahren Geschichten aus der Vergangenheit. Wir haben es gehört, der belgische Schriftsteller Stefan Hertmans erzählt in seinem aktuellen Roman «Die Fremde» von einer jungen Frau, die es wirklich gegeben hat und die im 11. Jahrhundert in die Wirren von der Kreuzzüge geraten ist. Wie er zu dieser Geschichte gekommen ist, hat mein Kollege Felix Münger von ihm noch wissen.
Das Ganze war eigentlich ein Zufall, erzählte Stefan Hertmans. Er wohnt in der Nähe von Brüssel, aber er hat seit vielen Jahren ein Ferienhaus in der Provence, in Frankreich, in einem kleinen Dorf mit dem Namen Monieux. Dort hat ihm ein Nachbar an einem Tag einen Artikel aus einer historischen Zeitschrift in die Hand gedruckt und gesagt, es ginge drin um eine Geschichte, die sich hier in ihrem Dorf, in Monieux, vor etwa 1000 Jahren abgespielt hat und die ihn als Schriftsteller vielleicht interessiere.
Ich habe das irgendwo in einen Schubladen gesteckt und dann, sagen wir 10 Jahre später, das eigentlich zum ersten Mal gelesen. Da habe ich sofort gesehen, das ist eine riesenhafte Geschichte von einer Frau im 11. Jahrhundert und das geht von Rouen nach Monieux nach Kairo.
Und die Geschichte hängt nicht mehr loslassen.
Dann habe ich gedacht, Mensch, diese Frau hat nur 100 Meter von mir erweitert hier irgendwo gelebt, weil es ist ein kleines, winziges Dorf. Und dann habe ich gedacht, wie war das für eine Frau im 11. Jahrhundert, die eigentlich eine Christin war, die sich bekehrte zum Judentum und die dann ihr Mann hier und die Kinder verloren hat in einem Pogrom.
In dem Artikel sei als einzig historisches Dokument erwähnt gewesen, wo das Los von dieser jungen Frau aus dem 11. Jahrhundert in wenigen Worten erwähnt ist. Es wird heute in Cambridge, in Großbritannien, aufbewahrt. Und er hat sofort gewusst, das müsse er sehen, sagte Stefan Hertmanns. Und er sei schnurstracks auf Cambridge und dort ins Archiv.
Ich habe dann das Dokument selbst in den Händen gehabt. Ich habe das Dokument übersetzt und ich habe angefangen, viel über diese Geschichten zu lesen. Da habe ich sehr viele Recherchen gemacht über die Juden und die Pogrome in der Provence. Und allmählich habe ich dann das Bild dieses Mädchen eigentlich hervorziehen können.
Und die Idee ist entstanden, einen Roman zu schreiben. Zwar muss man weniger, wo im historischen Dokument steht, ein genaues Bild über das Leben dieser jungen Frau bekommen, hat er beschlossen, den Weg von seiner Protagonistin von dortmals nachzureisen. Von Rouen zu Nordfrankreich auf Narbonne im Süden und dann eben auf Monieux.
Ich bin ins Auto gegangen und bin einfach nach Rouen gefahren, habe mir dort irgendwo ein Hotelzimmer gemietet und dann habe ich gedacht, Mensch, ich bin so nah jetzt, was kann ich noch alles anrühren von der Geschichte dieses Mädchens? Und dann habe ich dort entschieden, in Rouen, ich werde sie nachfahren. Und dann habe ich mit dem Wagen diese ganze Strecke nachvollzogen, um zu spüren, wie war das 1000 Jahre her, ein blondes Mädchen, das Jüdin wird und mit der Junge, mit der David, durch das ehemalige Frankreich zieht.
Er sei auf Überlandstrassen gefahren, ganz langsam, nur etwa mit 30 Stundenkilometer, damit er auch etwas von der Umgebung mitbekomme.
Ich habe fortwährend Notizen gemacht, dann habe ich jede 10 Kilometer irgendwo geparkt und dann wieder Notizen genommen oder das eingesprochen im Diktaphon. Wo ist das Landschaft zum Beispiel noch sichtbar? Was kann man noch spüren? Und das waren für mich alles sehr fesselnde Details.
Später ist der Stefan Hertmanns auf den Spuren von seiner Figur auch noch auf Ägypten gereist. Auch die Eindrücke von dort hat er in seine Notizbücher geschrieben. Über 2 Jahre sind die Recherchen gegangen. Und all die Aufzeichnungen hat er dann gebraucht, um seinen Roman zu schreiben. Er erzählt darin nicht bloß die Geschichte von seiner Heldin Victis Adelais, sondern er erzählt auch von sich, von seiner Suche nach dem, was hier vor 1000 Jahren passiert ist.
Ich möchte nicht einen Roman schreiben, so wie ein Hollywood-Film, wo wir in einer Art von Illusion leben, dass wir in der Nähe von diesen Leuten sind. Das wollte ich unbedingt nicht. Ich wollte der Leser gerne spüren lassen, dass wir nichts mit Sicherheit wissen.
Der Stefan Hertmanns beschreibt in diesem Roman, wie er das Wort Schicht um Schicht ans Licht bringt. Ähnlich wie das auch Natascha Wodin in ihrem Buch «Sie kam aus Mariupol» macht. Auch der Stefan Hertmanns erzählt, wenn Fragen offen bleiben. Wo ist echt Victis Adelais auf ihrer Flucht vor ihrem Vater genau durch? Oder was hat sie gedacht, wo sie nach einem Pogrom zu Monieux mausbeierlei auf Ägypten aufgebrochen ist, um ihre Kinder zu suchen? Von was hat die Frau, die alles verloren hat, unterwegs eigentlich gelebt?
Man muss sich eigentlich vorstellen, dass ich so etwas wie ein altes Fresko entdeckt habe und dass wir hier irgendwo ein Gesicht, ein Arm, ein Bein oder einen Körper sehen können und dass wir dann alles selbst vervollständigen müssen. Und da muss man geschichtlich fundierte Konjekturen machen. Da muss man denken, wie ist das wahrscheinlich gegangen? Es ist kein Realismus, es ist eine Übung in Empathie und in Einbildungskraft. Es ist Literatur.
Vermutlich entwickelt das Buch darum so eine Sogwirkung auf uns Leserinnen und Leser, weil uns der Stefan Hertmanns bei seiner spannenden Suche beteiligt, weil man mit ihm zusammen wie Detektive die Vergangenheit entschlüsselt. Und lesenswert ist das Buch auch darum, weil man beim Lesen über den religiösen Massenwahn von dortmals immer auch an unsere Zeit denken muss, wo Ähnliches wieder passiert, wenn auch unter anderen Vorzeichen. Heute sind es nicht christliche Kreuzritter, die morden, Menschen in die Flucht treiben und Familien trennen. Heute sind islamistische Fundamentalisten am Werk. Und so gesehen ist der Roman auch ein Mahnmal, wo es unsäglich Leid zeigt, wo religiöser Fanatismus auslöst. Dortmals wie heute.
Neue Bücher, die ein Stück Geschichte in unsere Gegenwart holen. Unser Literaturredakteur Felix Münger hat den Roman «Die Fremde» vom Stefan Hertmanns vorgestellt. Und im ersten Teil «Sie kam aus Mariupol» von der Natascha Wodin über ihre eigene Familiengeschichte. Soweit das Buchzeichen von heute. Nächsten Sonntag stellen wir den neuen Roman vom bekannten Schweizer Autor Silvio Blatter vor, «Die Unverbesserlichen». Darin erzählt er von einer Bar im Raum Zürich und vor allem von den Gästen mit all ihren Freuden und Knörz von ihren Lebensträumen und Enttäuschungen. Auch wieder von 2 bis 3 da auf SRF 1.
Eine Sendung von SRF 1. Mehr Informationen und Podcasts auf srf1.ch.